Guten Morgen beim Katapult TV. Mein Name ist Petra Koritzer-Pesel und ich bin technischer Infrastrukturevangelist bei Microsoft Österreich. Ich freue mich sehr, dass Sie uns heute wieder anschauen und das Thema heute ist Green Data Center, das Thema Green IT in Zeit von Cloud Computing. Dieser Webcast soll Ihnen eine Einführung zu diesem Thema geben und Ihnen auch zeigen, welche Auswirkungen das hat und welche Vorteile Sie aber auch von Green IT haben können, vor allem im Kostenbereich. Weiters möchte ich noch kurz zum Thema Software was sagen. Sprich, gibt es grüne Software und wie kann sie Ihnen helfen, auch im Energie und Kosten zu sparen? Und danach geben wir noch einen Ausblick über die neuesten Forschungsansätze zu diesem Thema. Nun schauen wir uns jetzt die Agenda an. Also wie gesagt, zuerst möchte ich einen Motivationsblock machen. Warum ist die Green IT überhaupt relevant? Und warum sollen Sie darüber nachdenken? Dann gehen wir weiter zum Thema grünes Rechenzentrum. Und wir wollen uns vor allem mit dem Thema Nachhaltigkeit beim Bauen und Betreiben von Rechenzentren beschäftigen. Ich möchte Ihnen auch kurz zeigen, was wir als Microsoft im Hinblick auf dieses Thema zu bieten haben. Und auch eben, was wir bisher gelernt haben aus unseren Data Center Forschungen. Weiters möchte ich noch zum Thema grüne Software etwas sagen. Und zwar vor allem, wie eben Ihnen die neuesten Versionen von unserer Software helfen können, Energie und Kosten zu sparen. Als letzter Teil kommt noch ein schneller Überblick über verwandte Aktivitäten von Microsoft Research. Microsoft Research ist unsere weltweite Forschungs- und Entwicklungsabteilung und ich möchte Ihnen ein paar Projekte, die derzeit laufen, beziehungsweise ein paar Papers, die hier relevant sind, vorstellen. Na, dann gehen wir ins Medias Res und schauen uns das Green IT-Thema. Ja, also jeder, der sich prinzipiell Nachrichten anschaut oder auch gar nicht, also man bekommt das auch so aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis oder auch jedenfalls überall mit, wir haben ein Klimaproblem. Also wir haben einen Klimawandel, die CO2-Werte sind zu hoch, wir haben immer wieder Wetterkatastrophen in letzter Zeit und also man sieht prinzipiell, es gibt ein Problem zu diesem Thema. Und der Klimawandel ist eben eine Bedrohung für das ganze Leben auf der Erde und es gibt hier in diesem Bezug einen sehr interessanten Report, das ist der sogenannte Stern-Report oder auf Englisch Stern Review of the Economics of Climate Change. Und das ist ein 650 Seiten starker Report vom Herrn Stern. In diesem Zusammenhang wird vor allem eine wichtige Berechnung immer wieder zitiert. Sprich, das Klimawandel ist ein großes Problem. Wir haben bis jetzt schon die doppelte Konzentration von Treibhausgasen verglichen zu dem Wert vor der industriellen Revolution. Und die Ausstoße von den Treibhausgasen erhöhen sich jährlich auch sehr stark. Und der Stern-Report besagt, wenn wir jetzt was machen, also mein, der ist aus 2006, ist es noch immer möglich, das zu stoppen. Prinzipiell sagt man, dass wenn die Konzentration der Treibhausgase unter einem bestimmten Wert gehalten werden, also das sind nämlich 550 ppm, also derzeit dürften wir so ungefähr an die 500 kommen, dann haben wir diese Möglichkeit, dass eben nur mal die Temperatur voraussichtlich 2 bis 3 Grad steigt, aber dass eben der Halt von dem Klima trotzdem möglich ist. Und eben wenn derzeit nicht gehandelt wird, das ist ja hier dieser wichtige Teil, den Sie auch auf dem Slide sehen, werden die Kosten extrem hoch ansteigen. Das heißt, einerseits die Kosten eben von diese jährliche Kosten vom Klimawandel werden sogar bis zu 5% vom Bruttoinlandsprodukt betragen. Wenn Sie sich denken, zum Beispiel 2009 war der Bruttoinlandsprodukt weltweit 58 Billionen Dollar. Das bedeutet, 5% sind eigentlich fast 3 Billionen Dollar. Also Sie können sich vorstellen, das sind wirklich, wirklich hohe Kosten. Und das ist jetzt nur der direkte Einfluss und wenn man auch die ganzen Klimaschäden berechnet, kommt man da ungefähr auf die 20% von dem globalen Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, es ist durchaus da Geld im Spiel, und aber auch eben die Zukunft des Planetes und die globale Erwärmung und unsere Treibhausgaskonzentration soll eben behandelt werden. Dennoch leider wachsen die globalen Emissionen noch immer, trotz auch Verhandlungen, Kyoto-Report und so weiter und so fort. Weiters ein netter anderer Teil ist, mit der Green IT geht auch die Kostenfrage immer. Prinzipiell spart Ihnen die Green IT auch operationale Kosten langfristig, weil die größten Stromfresser in der IT-Branche sind die Rechenzentren. Und wir werden auch später sehen, die verlangen eben sehr, sehr viel Energie, um den Betrieb der Server aufrechtzuerhalten. Und wenn man hier was sparen kann, sparen wir natürlicherweise auch sehr viel bei den Kosten. Beispielsweise laut einer Studie von Marktforscher IDC macht der Stromverbrauch der Data Center bereits 1% von dem weltweiten Anteil vom Stromverbrauch aus. Und in den USA sogar noch mehr. Also Sie können sich vorstellen, das sind wirklich hohe Kosten. Und eben diese hohen Energiekosten und der Druck auch gesetzlich, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, resultiert ja mit neuen Anforderungen an uns als IT-Branche und auch an Betreiber von Rechenzentren, um alles genau zu messen und auch zu Innovationen zu leisten, um eben diese Stromnutzung zu optimieren und auch eben diesen ökologischen Faktor zu optimieren. Na, dann schauen wir uns jetzt, wie so ein grünes Rechenzentrum aufgebaut sein soll, beziehungsweise was ist hier relevant zu diesem Thema. Rechenzentrum prinzipiell ist wie eine riesige, also wenn man es ganz vereinfacht, kann man sich sagen, das ist eine riesige Energiemaschine, eine riesige Wärmemaschine vor allem. Also prinzipiell ist es physisch, Energie kommt rein in den Rechenzentrum, die Wärme geht raus. Und der traurige Wert ist, dass derzeit die IT-Auslastung, das heißt der Strom, der wirklich für den Betrieb von Servern, von Netzwerk und von Storage verwendet wird, liegt ungefähr zwischen 30 und 50%, je nachdem, wie gut der Rechenzentrum ist. Und wir sehen da hier auf dem Bild auch andere Sachen wie die Kühlung, also Chiller oder die Klimaanlage unter dem Namen Crack, beziehungsweise auch die UPS, PDU, die verlangen alle, also geht sehr viel Strom drauf. Und prinzipiell, also das ist wirklich, man kann sich das wirklich wie eine große Wärmemaschine vorstellen. Und diese Wärme muss dann natürlicherweise auch irgendwo rausgebraucht werden, rausgepumpt und wieder abgekühlt werden. Nun, um jetzt wirklich ein grünes Rechenzentrum zu bauen, muss man eben schon von der Planung beginnen. Bei der Planung geht es hier vor allem darum, dass man eine geeignete Lage findet. Vom Vorteil ist, wenn man eben alternative Energiequellen hat in der Nähe, wenn man gute Internetleitungen in der Nähe hat, aber auch zum Beispiel gerade zum Thema grünes Rechenzentrum ist ein günstiges Klima vom Vorteil. Das heißt ein über das Jahr gut verteiltes Klima, das nicht zu heiß ist und wo zum Beispiel genug Wind auch vorhanden ist. Beispielsweise in Europa könnte man da eben von Dublin, Amsterdam und ähnlichen Orten reden, wo wir auch übrigens unsere europäischen Rechenzentren haben als Microsoft. Wenn man sich dann einmal die Lage ausgesucht hat, wenn ich nur kurz anmerken darf, wir haben prinzipiell bei unseren Rechenzentren eine 35 Kriterien lange Liste, die wir immer anschauen, bevor wir entscheiden, wo wir bauen werden. Und wenn man dann sich über die Lage einig ist, kommt als zweites das Thema Baumaterialien. Und die sollen natürlicherweise auch umweltfreundlich sein. Weiters gibt es mittlerweile Wandfarben, die eben reflexiv und ausstrahlend sind und die den Hitzestau vermeiden können in den Räumen. Dann verwenden wir nur LED-zertifizierte Materialien und versuchen auch eben mit den Biomaschinen Biodiesel zu verwenden. Weiters wird sehr viel recycliert und wir schauen, sobald möglich ist, dass man auch diese rezyklierten Materialien verwendet im Bau. Wenn Sie eben schon gebaut haben, geht es hier auch im Betrieb, Strom zu sparen. Wichtig ist hier, dass die Luftzufuhr und der Fluss der Luft innerhalb vom Datencenter optimiert wird. Das heißt, auch hier Freiraumkühlung wenn möglich oder allgemein die Kühlung verringern. Dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, um die Luft zwischen den Servern zu steuern. Stichwort Hot Cold ASIL, sprich Warm- und Kaltgang. Das ist eben eine Methode zur Serverkühlung. Und wenn Sie sagen, hier bei jedem Gang Also bei jedem Gang zwischen diesen Racks werden eben die Heißluftauslässe und die Kaltlufteinlässe zueinander gestellt. Und dann wird die Luft von der Unterseite in den kalten Gang eingeführt und von den heißen Gängen oben ausgeführt. Wobei interessant ist noch, bei unseren neuesten Designs verwenden wir jetzt derzeit Hot Azel. Dann wichtig ist, dass die Server energieeffizient sind. Es gibt auch zum Beispiel hier ein paar interessante Videos von Microsoft Research, wo sie eben mit solchen sehr effizienten Servern, die eben nicht sehr stark erhitzt werden, experimentieren. Und was wir noch gelernt haben ist, neben diesen Sensoren für Überwachung, also wir haben eine Feinüberwachung, die man eben von der Ferne machen kann, um auf die unerwarteten Klimaveränderungen zu reagieren. Aber auch interessant ist, was wir gelernt haben, ist, ein bisschen höhere Lufttemperatur im Rechenzentrum ist auch okay. Und wenn wir uns das hier auf dem nächsten Slide im Detail anschauen, gibt es prinzipiell eine Agentur, die heißt ASHRAE. Das ist also abgekürzt für American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. Und ASHRAE hat so Richtlinien veröffentlicht, wo sie eine gewisse Bandbreite empfehlen, unter der man die Server betreiben soll. Also wenn man sich das hier auf dem Slide anschaut, sind das 18 bis 26 Grad Celsius mit einer 40-60%igen Luftfeuchtigkeit, so einer relativen Luftfeuchtigkeit. Und was wir eben gesehen haben, auch aus Experimenten und Gesprächen, ist, dass es auch okay ist, die Server auf einer bisschen höheren Temperatur zu verwenden. Vor allem, weil auch die Lieferanten in ihren Lieferantenspezifikationen großteils zwischen 10 und 35 Grad, sogar bei einer Luftfeuchtigkeit von 20-80% funktionieren und eben auch Garantie haben dafür. Und wenn man sich jetzt denkt, wenn man die Server auf einer bisschen höheren Temperatur laufen lässt, dann erspart man sich auch hier einiges zum Thema Air Conditioning und Kühlung und natürlicherweise auch Geld, aber auch Umwelt wird dadurch geschützt. Und wir bemühen uns, dass wir beim Bau von unseren Rechenzentren eben mit den Lieferanten auch hier reden und versuchen, ihre Spezifikation hier eben zu verwenden, statt die strengeren Werte von ASHRAE. Weiter noch zum Betrieb. Natürlicherweise, was ich empfehle, ist der Einsatz von Solid-State-Disks. Prinzipiell hat eine Solid-State-Disk eine viel bessere Performance und einen viel geringeren Stromverbrauch im Vergleich zu äquivalenten Hard-Disks. Und wenn Sie dann eben den ganzen Betrieb aufrecht aufgebaut haben, dann ist ein ganz wichtiger Punkt eben die Messung und die Analyse von dem Betrieb, und zwar andauernd. Es gibt hier einige Werte, die man verwenden kann. Power Usage Effectiveness, abgekürzt PUE, ist hier die bekannteste Metrik, die werden wir uns auch gleich im Detail anschauen. Prinzipiell das Power Usage Effectiveness wurde von der The Green Grid Organisation entworfen. The Green Grid ist ein globales Konsortium von Unternehmen, von Regierungsbehörden und auch Lehrinstituten, dass ich eben mit diesen Klimaproblemen und auch im Energieeffizienzproblemen gerade im sozusagen in Data, in Rechenzentren und in IT-Unternehmen beschäftigt. Und Microsoft ist eben auch ein Gründungsmitglied beziehungsweise aktiv als Boardmitglied bei dem The Green Grid Organization. Jedenfalls, vor kurzem hat Green Grid auch sogenannte Water Usage Effectiveness und Carbon Usage Effectiveness vorgeschlagen. Es gibt derzeit auch schon White Papers, die man sich auf der Homepage herunterladen kann. Und prinzipiell messen Water und Carbon Usage Effectiveness hier diese Nachhaltigkeit, weil die Power Usage Effectiveness sagt Ihnen zwar, wie viel jetzt von dem allgemeinen Stromverbrauch auf die IT-Geräte geht, aber sagt jetzt Ihnen nicht, wie gut unter Anführungszeichen diese Energie ist. Also verwenden Sie eine eine alternative Energiequelle oder einfach, also sozusagen diese ganzen Faktoren, die bei der Nachhaltigkeit wichtig sind, werden hier nicht ausgesagt. Verwandt aber mit der Power Usage Effectiveness ist die Data Center Infrastructure Efficiency. Und das ist prinzipiell der Wirkungsgrad der in Rechenzentrum eingesetzten Energie. Und die beide Werte haben eine gleiche Berechnungsformel. Allerdings ist dieser DCI-Wert der Kehrwert von dem Pur-Wert, sozusagen 1 durch Pu. Und er gibt eben die prozentual an, wie hoch eben der Energiebedarf der IT-Geräte zu dem gesamten Energieverbrauch ist. Also es ist noch ein Wert hier zu messen. Wenn man sich jetzt die Power Usage Effectiveness im Detail anschaut, ist es so, dass also dieser Wert, wie man hier sieht auf der Formel, setzt die gesamt im Rechenzentrum verbrauchte Energie zum Verhältnis zu dem Energieverbrauch der Rechner, und zwar hier also der Server vom Speichern und Netzwerkgeräten. Und der Power Usage Effectiveness Wert wird weltweit auch als der Wert für die Effizienz des Energieeinsatzes bei einem Rechenzentrum gemessen. Und typisch ist das derzeit zwischen 2 und 2,4%. Und ja, natürlicherweise je niedriger, desto besser, weil zum Beispiel bei einem 1,5 PuE bedeutet das, dass für jeden Watt, der hier in Server Power reingegangen ist, geht noch ein halber Watt so hier in die wieder verloren, unter Anführungszeichen, geht auf die ganze Infrastruktur vom Datencenter drauf. Wir als Microsoft haben weltweit im Durchschnitt 1,55 und haben uns aber vorgenommen, mit Hilfe von unseren neuen Forschungen hier und vor allem modularen Rechenzentren, die wir uns auch später noch im Detail anschauen werden, dass wir den PUE bis 2012 auf 1,125 verringern wollen. So, hier sieht man auch die Evolution von unseren Rechenzentren. Wenn Sie hier jetzt schauen, also innerhalb von den letzten 5 Jahren ungefähr, zwar hier bei der Generation 1 haben wir sozusagen dieses traditionelle Rechenzentrum und wie es eben von 5 Jahren ausgesehen hat. Also man hat eben Server-Skalierungseinheit und wenn Sie mehr Rechenzentrumkapazitäten brauchen, werden eben einzelne Server hinzugefügt. Dann bei der Generation 2 hat man hier schon mehr gehabt. Das ist auch eben diese Rack, die man auch heutzutage meistens sieht, diese Rack-Infrastruktur, und der Rack ist hier die Scale-Unit. Das heißt, wenn man jetzt aufstocken möchte, nimmt man gleich ein vollbestücktes Rack dazu und setzt es eben rein. Und normalerweise auch, wenn eine gewisse Anzahl von den Servern nicht mehr funktioniert, wird dann der Rack ausgetauscht. Und das heißt, man kümmert sich auch hier nicht mehr so viel um die einzelnen Server, sondern eher schon um die Racks. Und das wird dann weiter fortgeführt mit der Generation 3, vor allem getriggert durch das große Internetboom. Zum Beispiel, man hat ja unsere Bing-Suchmaschine, Hotmail und ähnliche Services, und eben die verlangen nach noch mehr Le Rechenleistung. Und was wir hier gemacht haben, ist, wir haben uns für Container entschieden. Container sind voll mit Racks und sind die nächste Scale Unit. Das heißt, hier werden die Container ausgetauscht, wenn eben eine gewisse Anzahl von Servern nicht mehr geht, beziehungsweise wenn man mehr Kapazität braucht, holt man sich noch einen Container dazu. Wenn Sie hier unten schauen, sehen Sie auch hier, dass sich zwischen der Generation 1 und 3 auch schon im Sinne von PUE was getan hat. Also bei 2 haben wir ja noch Power Usage Effectiveness von ungefähr 2 und bei der Generation 3 haben wir jetzt schon hier diese besseren Werte von ungefähr 1 bis 2 bis 1 bis 5. Weiters hat sich auch rechtlich natürlicherweise SLA verbessert. Wir können hier eine viel bessere Ausfallsicherheit garantieren. Und nun die Generation 4. Das ist jetzt hier die neueste Generation von unseren Rechenzentren. Und hier ist die Scale Unit sozusagen dieser Rechenzentrum selbst. Also der sogenannte IT-Pack. Das steht für Pre-Assembled Components. Und hier, wenn Sie mehr Rechenleistung brauchen, stellen Sie einfach so einen kleinen Rechencenter dazu. Also die sind kompakt, modular, standardisiert aufgebaut. Und Sie können diese eben beliebig skalieren, müssten auch am Anfang jetzt noch nicht große Planung machen, sondern können eben on-demand Rechenzentren dazu nehmen, wenn Sie sehen, ich brauche mehr Auslastung. Und wie Sie auch hier unten sehen, es ist auch von dem Pur-Wert hier deutlich besser. Und solche Rechenzentren sind eben derzeit in Planung bzw. in Aufbau. Und hier sieht man eben, das sind die sogenannten modulare Rechenzentren. Und die modulare Rechenzentren brauchen prinzipiell auch nur noch mehr drei Anschlüsse, nämlich Wasser, Strom und Daten. Es gibt ein tolles Video, wie das aufgebaut ist, und ich habe Ihnen das unter Referenzen verlinkt. Wenn Sie jetzt hier noch einmal dieses modulare Rechenzentrum betrachten, ist da wirklich wichtig, das sind vorgefertigte, standardisierte Komponenten, bei denen wir aber auch geachtet haben auf die Umwelt. Das heißt, das sind erneuerbare Baustoffe. Wir haben also alles, was Sie vorne gesehen haben zum Thema Aufbau vom Rechenzentrum, haben wir hier berücksichtigt. Sehr viel recycliert, sehr viel eben umweltfreundliche Stoffe wurden hier verwendet. Das Interessante ist hier auch, dass so ein Rechenzentrum auch um wesentlich kostengünstiger ist für die gleiche Klasse von Service, und eben dieser PUE ist hier auch sehr gut. Reduziert wird auch die Time-to-Market-Zeit, und das heißt diese Produkteinführungszeit. Wir brauchen derzeit nur ungefähr so um die 6 Monate, um so ein Rechenzentrum auf die Beine zu stellen. Und wenn Sie denken, so ein klassisches braucht man ungefähr 3 Jahre. Ja, also wie gesagt, das ist hier ein neuer Ansatz und hat sich eben bis jetzt sehr gut bewährt. Wenn Sie hier schauen, das ist jetzt nur ein kleiner Beispiel. Also Microsoft hat eben Rechenzentren um die Welt verteilt, und hier auf dem Bild sieht man auch nur einen kleinen Ausschnitt davon. Und es werden beispielsweise gerade diese Generation 4, also modulare Rechenzentren gebaut, zum Beispiel in Quincy, Washington. Und man sieht hier auch in der Tabelle, das ist die Werte dazu. Zum Beispiel in Quincy hat man 100% Hydropower. Und man sieht auch hier schon, dass der Stromverbrauch weniger ist. Interessant ist hier in Dublin auch zum Beispiel diese Freiluftkühlung. Das heißt, es wird die Luft von außen genommen zum Kühlen. Nun kommen wir zum zweiten Teil des Webcasts. Wir haben uns jetzt die grüne Hardware, unter Anführungszeichen, angeschaut, und jetzt wollen wir wissen, kann uns aber auch die Software helfen, um Energie, aber auch eben die Kosten zu sparen dadurch? Und natürlicherweise ja. Wenn Sie derzeit schon Windows 7 nutzen, haben Sie das sicher auch bemerkt. Es mag zwar vielleicht manchmal etwas, also zum Beispiel, also etwas störend sein, wenn die Computer immer, also wenn der Computer schlafen geht. Allerdings bringt es wirklich was. Also global gesehen hat man wirklich Vorteile, einerseits wirklich umweltmäßig, andererseits auch wirklich kostenmäßig. Und ich habe auch später noch ein paar Studien verlinkt, und da können Sie das auch nachlesen, wie viel eben pro PC pro Jahr eingespart wird. Also Windows 7 bietet hier wirklich verschiedene Optionen, um den Energieverbrauch innerhalb des Unternehmens zu senken. Und diese Technologien eben verwenden sowohl die Plattform Windows 7, aber auch die Prozessoren, um dieses Zusammenspiel eben hier zu verwirklichen. Und es gibt auch bestimmte Szenarien, unter denen auch Windows 7 längere Akkulaufzeiten von Ihrem Rechner eben bewirken kann. Was Sie auch natürlicherweise, Sie müssen dann weniger laden und hier auch natürlicherweise weniger Strom kosten. Interessant ist noch hier die verbesserte Energieverwaltung, die zentrale Konfiguration, die eben über Group Policies möglich ist. Sie können eben sagen, alle Rechner hier sollen diese Energieeinstellungen haben. Und interessant sind noch die Diagnosewerkzeuge, mit denen Sie eben Probleme bei den Energieverwaltungen lösen können und eben auch beheben. Es gibt auch einige interessante White Papers im Internet, beziehungsweise Ressourcen auf TechNet, wo Sie das im Detail nachlesen können. Ich habe auch Ihnen welche in die Referenzen verlinkt. Übrigens nur ganz kurz dazu, die Slides werden wir nachher online stellen, und über Blog verlinken. Das heißt, Sie können sich dann die Slides herunterladen. Weiters geht mit dem Windows Server die Energieverwaltung hier, wurde auch einiges verbessert. Auch natürlicherweise die bessere Nutzung der Speicher- und Prozessorressourcen und aber auch neue Funktionen für die Messung der Energie und der Verwaltung der Energie. Aber vor allem ganz interessant ist hier ein Feature, das sich Core Parking nennt. Und das Core Parking bedeutet, dass der Windows Server 2008 R2 eben andauernd das Arbeitsaufkommen von den Prozessoren überwacht. Das ist jetzt hier bei Multicore-Servern der Fall. Und wenn bestimmte Prozessorkerne nicht ausgelastet sind oder nicht erforderlich sind, kann man eben dadurch diese Kerne in einen Schlafmodus versetzen. Und das führt natürlicherweise zu großen Stromeinsparungen. Und wenn das Arbeitsaufkommen aber plötzlich aufsteigt, werden die in Millisekunden wieder aufgeweckt und können dann eben wieder bearbeiten. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Server mit 16 logischen Kernen haben, können Sie zum Beispiel in Zeiten von leichter Auslastung, zum Beispiel am Wochenende oder in der Nacht, haben Sie hier, prinzipiell kann man das so verringern, dass es wie ein Vier-Kerne-Server ist und dann, sobald Sie aber wieder normale Last haben oder höhere Last, werden die sofort aufgeweckt und das Arbeitsauf also das der Leistungspotenzial des Multicore-Servers steigt wieder auf das Volle. Interessant ist noch, dass man mit Windows Server 2008 R2 aktive Energierichtlinien auch entwerfen kann. Und eben auch mit Remote-Verwaltung. Passend zu diesem Thema ist ja auch natürlicherweise die Virtualisierung. Sie haben sicher schon davon gehört. Die Virtualisierung wird auch oft in Bezug zu Green IT genannt. Natürlicherweise, weil man Energiesparpotenzial durch die Konsolidierung von Servern hat. Das heißt, Sie brauchen auch hier weniger physische Server, wenn Sie virtualisieren. Und zusätzlich dazu haben Sie auch noch weniger Platz. Bedarf in Ihrem Rechenzentrum. Das heißt, hier auch insgesamt gesehen weniger Bedarf für die Kühlung bzw. für die ganze Infrastruktur des Rechenzentrums. Wichtig noch bei Hyper-V in der Version R2, ein Feature, das hier auch zum Green IT was beiträgt, ist das Dynamic Memory. Und prinzipiell mit Dynamic Memory können Sie die Memory-Konfiguration von einer VM hier einfacher gestalten. Sie sagen, es gibt einen Start- und Maximalwert und pro VM und die Zuweisung des Speichers erfolgt, wie der Name des Features schon sagt, dynamisch. Das heißt, die virtuellen Maschinen sagen dem Hypervisor jeweils, wie viel sie gerade brauchen an Speicher und wenn eben genügend Memory da ist, kann die VM darüber verfügen. Um diese ganze Software zu überwachen, eignet sich sehr gut das System Center. Und das System Center bietet eben hier einige Green IT Features, die Sie hier auf dem Slide sehen, um eben, also einerseits von eben Management von physischen und virtuellen Servern über Energiekonfigurationsüberwachungen nach Energy Star Richtlinien, die Sie vielleicht aus der Hardware auch kennen. Und weiters kann man hier Stromverbrauchsmessung und Verwaltung machen, aber auch im Monitoring. Interessant ist hier, es gibt zum Beispiel auf der System Center Operations Manager DVD noch ein Tool mit dem Namen Power Viewer. Und mit diesem können Sie den Stromverbrauch Ihrer Maschine noch zusätzlich messen. Und hier sind die Studien, die ich schon vorher angesprochen habe. Und also einerseits hier sieht man auch, wie viel da pro PC mit diesem Zusammenspiel Windows 7 und Windows Server mit den neuen Energieprofilen, wie viel da wirklich gespart wird. Und interessant ist, wir haben auch hier diesen System Center Config Manager bei uns selbst eingesetzt, also MS, da der zweite Punkt, und haben eben selbst auch sehr viel gespart dadurch. Interessant ist noch hier, also eben die Dynamic Memory, wie vorher erwähnt, Da gibt es auch eben Studien, die beweisen, dass man hier auch einiges spart durch die Konsolidierung von Servern. Und interessant ist noch, in System Center Operations Manager kann man, also in der neuesten Version, kann man hier diese Real-Time-Power-Performance-Messung machen. Allerdings unterstützen das derzeit noch eine limitierte Liste von Hardwareherstellern, die aber auch immer wieder steigt. Und das ist noch immer nicht alles natürlich. Es gibt auch in Dynamics AX einige Umwelt-Dashboards, mit denen Sie auch eben Ihre Werte überwachen können, aber auch durch den Einsatz von Office und SharePoint und Lync sparen Sie natürlich auch hier die Kosten und schonen die Umwelt, wenn man zum Beispiel bedenkt, Online-Konferenzen statt In-Person-Treffen, Verringerung von Reisebudgets, Verringerung von Ausdrücken auch, was uns gleich zu dem nächsten Slide bringt. Also wenn Sie wie ich sind, dann drucken Sie auch sehr gerne aus. Nur, also hier, ich habe dieses Slide von meinem deutschen Kollegen übernommen, weil es mir sehr gut gefallen hat und wie das Slide hier sagt, es zahlt sich aus, einmal nicht zu drucken und hier hilft uns auch gerade Office und SharePoint eben durch die elektronischen Workflows und hier sieht man auch, was man sparen könnte, allein wenn nur 30.000 Leute einmal ein Blatt weniger pro Woche drucken. Also es ist doch eine beträchtliche Summe. Und nichtsdestotrotz, wir hatten auch Cloud im Titel erwähnt und es lässt sich hier sagen, dass eben durch die Public Cloud sich auch hier einige Sparnisse bewirken lassen. Und wir haben eine Studie mit Accenture und WSP gemacht, also mit dem amerikanischen hier Büro für Environment und Energy. Und das, was rauskommen ist, ist natürlicherweise, dass auch die Microsoft Cloud-Infrastruktur von 30 bis 90%, wobei 90 eher bei kleinen Unternehmen ohne wirkliche IT-Infrastruktur gemessen wurde, eben ersparen lässt. Das heißt, ist auch teilweise sicher interessant, hier auf die Public Cloud zu setzen, um eben auch umweltbewusst und kostensparend zu sein. Nun kommen wir noch zum letzten Teil des Webcasts und ich möchte Ihnen hier einen Ausblick über unsere Microsoft Research Projekte geben. Wenn Sie kennen, Microsoft Research ist ein wesentlicher Teil von Microsoft und wir setzen auch jedes Jahr, also wir investieren jedes Jahr sehr viel Geld in Research, also in Forschung und Entwicklung ein, nämlich über 9 Milliarden Dollar pro Jahr. Und Microsoft Research hat sehr viele Teile und macht wirklich hier sehr viel von Grundlagenforschung bis hin zu angewandten Forschung. Und ich habe hier auf den Slides ein paar Begriffe, wo eben Microsoft Research derzeit auch forscht. Unter anderem eben auch hocheffiziente Rechenzentren. Es gibt auch im Web ein paar Videos dazu. Aber auch eben diverse Partnerschaften in intelligenten Städten, in E-Mobilität, in Grid-Projekten, also sprich, wie kann man intelligente Stromkreise machen, aber auch immer Cloud Computing. Es gibt hier zum Beispiel diese Cloud Computing Futures Gruppe, die sich eben mit diesen neuen Rechenzentrumslösungen und gerade so Unterstützung von Cloud Computing beschäftigt. Zum Beispiel dieses Projekt, das Energy Efficiency Enterprise und Cloud Computing Projekt, hat einige Werkzeuge und Methoden entwickelt, um eben die Energieeffizienz im Rechenzentrum und Unternehmen und Cloud-Infrastrukturen zu verbessern und zu messen, wie zum Beispiel das Joule-Meter. Das ist eben ein Tool hier, um den Verbrauch der Rechenleistung zu modellieren. Also das lernt intelligent dazu sogar. Und auch zu schätzen. Das können Sie übrigens über die in Referenzen verlinkte Website auch herunterladen und ausprobieren. So, was hier noch, opala, Entschuldigung, verrutscht. Was hier noch interessant ist, wenn man sich da die Zukunftsideen anschaut, also wir haben schon am Anfang gesagt, es ist wichtig, dass Sie immer wieder Innovationen machen, um einfach mit diesen steigenden Emissionen und und eben Klimawandelproblemen, aber auch Kosten recht weiterzukommen. Und eine interessante Idee ist, die Daten als nächste Form der Energie zu sehen. Und einfach, also wenn man das Bild hier anschaut, also sprich, es ist günstiger und einfacher und es hat weniger Verlust, Daten zu transportieren, als den Strom zu transportieren. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel das auch mit der Cloud-Idee verwendet und verbindet, hat man zum Beispiel große Rechenzentren, hier unter Data Plant, wo eben der Strom hingeführt wird, wo eben die Berechnungen schon passieren. Beispielsweise große Berechnungen, Modellierungen von gewissen, von zum Beispiel gewissen Werten, was weiß ich, mit Wetterprognosen oder Finanzprognosen oder sowas, wäre nur ein Beispiel hier. Dass das eben alles bereits in dem Rechenzentrum gemacht wird, zum Beispiel hier mit Cloud Computing, und dass eben nur die Daten transportiert werden dann zu den einzelnen Consumern, also auch Unternehmen. Das ist eben ein Ansatz, an dem Microsoft jetzt derzeit forscht. Und ich finde durchaus ein sehr interessanter Ansatz. Und wenn man sich denkt auch, es ist viel leichter, die Daten über so ein Fiber Channel zu transportieren und auch um einiges günstiger als über Kupferdraht. Ein anderes nettes Beispiel ist ein Paper, das vor kurzem veröffentlicht wurde und von MSA auch mit dem Namen Data Furnaces. Und was das ist sozusagen, es verwenden Sie Ihren Rechner zu Hause als Heizmaschine, kurz gesagt. Also prinzipiell, es ist ein Modell vom verteilten Rechnen, wo Sie eben die Server in den Haushalten ablegen und diese dann schon zentral gesteuert werden können, aber auch hier die sozusagen als Wärmegerät für die Haushalte fungieren. Interessant ist noch auch, woran wir sonst noch arbeiten, ist auch die Städte und einfach globale Infrastrukturen intelligenter zu machen. Und hier sehen Sie auch ein White Paper, das auch eben über Referenzen verlinkt ist, wo Sie das hier auf der Stadtebene nachlesen können. Also sprich, wie können wir intelligentere Netze bauen, können wir intelligentere Transportation bauen, einfach wirklich so Business Intelligence in der Stadt mehr oder weniger und einfach dadurch die bessere Steuerung. Ja, also wenn Sie hier jetzt weiterschauen, ich habe für Sie hier einige Ressourcen. Wie gesagt, ich werde die Slides hochstellen. Und interessant ist, also wir haben geredet über Software und grüne Software und ich würde Sie da auch, also ich würde Ihnen vorschlagen, schauen Sie sich an, wir haben im TechNet-Evaluierungscenter die Möglichkeit, die vorher angesprochene Software, also Windows Server, Windows Clients, System Center, auch eben hier kostenlos zu testen und zu evaluieren. Der Link ist in Referenzen und hier sehen Sie einen Screenshot und also ich würde Sie ersuchen, probieren Sie es aus, schauen Sie es an und schauen Sie, wie Sie eben heute schon die grüne IT umsetzen können. So, dann mal herzlichen Dank von mir und die nächsten Webcasts beziehungsweise die Aufzeichnungen von bisherigen Webcasts finden Sie alle unter www.katapult.tv. Und das nächste Mal geht es weiter mit IT-Karriere. Also der Name vom Webcast ist Katapult. Fördern Sie Ihre IT-Karriere mit Microsoft-Zertifizierungen. Das wird am 7.10. sein, wieder um 8:30 Uhr mit Experten von Microsoft Learning. Das ist eben unsere Organisation, die sich mit Zertifizierungen, Lernen, Weiterbildungsmöglichkeiten und so weiter beschäftigt. So, gibt es jetzt mal Fragen? Ja, okay, ich sehe gerade eine Frage hier von Christian aus Wien. Und die Frage ist hier, kann man diese Data Center auch besichtigen? Ja, prinzipiell schon. Man kann die Data Center besichtigen. Wir organisieren auch immer wieder Touren, zum Beispiel zu dem Data Center in Dublin. Und wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bei uns. Sie können sich zum Beispiel bei mir melden. Und meine Adresse finden Sie eben auch also in diesen Slides beziehungsweise auch auf dem TechNet-Blog. Melden Sie sich also bei uns und wir versuchen etwas zu organisieren. Also es ist auf alle Fälle möglich. Gut, schauen wir mal, ob es noch weitere Fragen gibt. Und wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.